Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Die grauen Haare zerzaust der Blick zwischen grimmig und leidvoll, Mundwinkel nach unten. Welcher Komponist ist das? Naja, ausnahmsweise mal nicht Beethoven, sondern Wolfgang Riem. So zumindest zeigt ihn ein neues Buch auf dem Titel. Wolfgang Riem, der Repräsentative, heißt dieser Band, und wohl nur ein Wolfgang Riem, der konnte es sich leisten, als Beethoven-Lookalike fotografiert zu werden, so mit den zerzausten Haaren. Ganz unironisch übrigens, denn Riem ist der wichtigste lebende deutsche Komponist, mit Preisen und Ämtern überhäuft, mit einem Werk, das von Anfang an einen neuen und ganz eigenen Ton gesetzt hat. Und dazu kommt, Riem ist trotz seines Ruhms nahbar geblieben, kluger Gesprächspartner, für jeden Interviewer auch dankbarer Gesprächspartner, muss man sagen. Und auch sehr auskunftsfreudig hat er immer über sein Werk gesprochen. Ja, und da kann man sich natürlich fragen, wie viel Kalkül, wie viel Planung steckt denn in einer solchen Karriere, ohne dass man das Talent, das immense Talent und das Können kleinreden muss. Und genau das untersucht unter anderem ein neues Buch. Geschrieben hat es der Publizist und Musikwissenschaftler Frieda Reininghaus. Vor der Sendung habe ich mit Frieda Reininghaus gesprochen. Meine erste Frage betraf den Komponisten Wolfgang Riem. Der Repräsentative heißt dieses Buch, über das wir sprechen, Herr Reininghaus. Was repräsentiert denn Wolfgang Riem? Wofür steht er denn als Komponist?
Er steht wie kein anderer in dieser Republik für die sogenannte neue Musik, und in ihr steht er für sich.
Und was genau heißt das für sich? Er ist tatsächlich sein eigenes, kann man sagen, sein eigenes Fach?
Ja, eine schöne Frage. Fach ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff. Er ist eine sehr markante Persönlichkeit. Jemand, der seit 50 Jahren in außerordentlich sensibler Weise auf die Entwicklungen der Zeit reagiert hat, der bei sich selber immer treu geblieben ist, in einer denkwürdigen Mischung von Modernisierungswillen und modernen Momenten in seiner Musik und einem stets gepflegten Traditionalismus, den er von Anfang an gehabt hat und den er zu bestimmten Zeiten zurückgedrängt hat, dann aber wieder sehr stark hervorgeholt hat. Er ist jemand, der vor allem für die Konzertsäle immer wieder gebeten wird, Uraufführungen zu schreiben, der als Opernkomponist seit der Zeit von Hans-Werner Henze am meisten geliefert hat und insbesondere einige musikdramatische Arbeiten, von denen ich glaube, dass sie für das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts und Mitteleuropa absolut signifikant und wichtig sind.
Sie beschreiben ihn ja auch als einen Künstler, der das sowohl als auch ist. Also wie Sie eben schon beschrieben haben, traditionsbezogen, aber trotzdem auch einer, der immer mit den Moden gegangen ist.
Nein, nein, nicht mit den Moden, sondern er hat sich von Anfang an gegen Moden abgegrenzt. Also er war überhaupt nicht anfällig in der Phase, als viele Komponisten begonnen haben, den Kunstbegriff zu erweitern und die Künste zu verfranzen. Da hat er in ganz traditioneller Weise komponiert, zunächst tonal, dann aufgeraut, erweitert tonal, dann plötzlich sehr heftig, in einer Art neo-expressionistischer Schreibweise. Und das ist eine Phase, die mich natürlich besonders interessiert hat, wie das kommt, dass so ein Knabe, der gerade noch französische Orgelkomponisten imitiert, plötzlich anfängt, so heftige Orchestermusik zu schreiben. Da hat sowas stattgefunden wie ein Dammbruch, gleichzeitig verbunden mit großem Interesse für Dichter, die vom Wahnsinn bedroht war. Er hat sein Leben lang vor allem als Textvorlagen solche Texte von Jakob Lenz, von Artaud, von Nietzsche, der vom Wahnsinn nicht nur bedroht war, sondern schließlich eingeholt wurde, benutzt, sie aber nicht vertont, sondern sie als Vorlage genommen, um darüber Musik oder aus ihnen Musik zu entwickeln.
Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in den Berufsweg oder die Karriere von Riem schauen, es ging ja relativ schnell. Anfang, Mitte der 70er war er quasi der Neue in Donaueschingen oder bei den Darmstädter Ferienkursen. 10 Jahre später war er da schon komplett arriviert. Wie ist ihm denn das gelungen?
Ja, das ist eine Schlüsselfrage für mein Buch. Und es ist die erste Hauptfrage, die mich wirklich interessiert. Wie hat es jemand geschafft, sich so von dem Mittelfeld abzusetzen, das er übrigens von Anfang an heftig geschmäht hat? Er hat eine relativ herablassende Haltung, nicht nur gegenüber uns Kritikern, das finde ich in Ordnung, sondern vor allem gegenüber seinen Kollegen, gegenüber aller nicht klassischen Musik. Er spricht da immer von sogenannter Musik, also die Musik, die Sie lieben und für die Sie stehen, auch im Sender, die behandelt er bestenfalls in Anführungszeichen. Es ist so eine Art Musik auf der Linie, wenn Sie es unbedingt Musik nennen wollen, dann tun Sie es doch. Also, dass es bei mir ab und zu leicht polemische Anmerkungen zu den Texten und den Interviews von Wolfgang Riem gibt, ist nicht verwunderlich vor dem Hintergrund, dass ich einen anderen Begriff von Kunst, auch von E-Musik habe, als Wolfgang Riem. Und es gibt immer wieder Briefwechsel, Postkarten, die wir uns gegenseitig geschickt haben, insgesamt auch bestimmt 15 oder 20 Interviews im Laufe dieser langen Zeit. Und das war natürlich ein Material, was sich angeboten hat, jetzt zum 70. Geburtstag nochmal zu sondieren, nochmal zu sortieren, auszuwählen. Wobei es mir sehr darauf ankam, nicht nur meinen Blickwinkel, den ich gewonnen habe in diesen Jahrzehnten, einzubringen, sondern ich beziehe mich ganz bewusst auf 3 Dutzend journalistische Kolleginnen und Kollegen und auf 3 Dutzend aus der Wissenschaft. Ich denke, dass es ganz wichtig war, einen repräsentativen Blick zu entwickeln für diesen so repräsentativ gewordenen Komponisten, der auch gerade als die Republik umgezogen ist von Bonn nach Berlin, für die dortigen Aktivitäten, Staatsanlässe immer wieder Stücke geschrieben hat. Also 25 Jahre, deutsche Einheit, zu all diesen Themen. Wenn jemand gerufen wird, um da ein großes Orchesterwerk beizusteuern, dann ist es Wolfgang Riem.
Sie haben eben angesprochen, dass er mit Kritikern immer nicht zimperlich war. Könnte man jetzt sagen, naja, das ist auch einer, der sich gerne als Außenseiter geriert hat, hat auch immer sehr gern auf das Echo seiner Werke gehört. Also war das jetzt auch schon einer, dem Image wichtig war?
Oh ja, also er hat das Verhältnis zu den Kritikern sehr gründlich gepflegt und sehr klug. Also die, die es mehr mit dem Intellektuellen haben, hat er auf dieser Schiene bedient. Die Kolleginnen, die ich in meinem Buch Klatschkolumnistinnen nenne, die hat er natürlich auch bedient und notfalls über Sex im Alter Auskunft gegeben. Also da hat er nichts ausgelassen. Er ist ein außerordentlich belesener Mensch, jemand, der sehr klug ist, der das nicht nur gelesen hat, sondern sich anverwandeln kann und in seinen Texten, und er hat wahrhaft viel geliefert, schon zum 40. Geburtstag kam eine Werkausgabe der Texte von 800 Seiten heraus. Inzwischen sind es Tausende von Seiten, die sie durcharbeiten müssen, wenn sie ihm halbwegs gerecht werden wollen. Ich kenne keine vergleichbare Figur im Bereich der neuen Musik auf europäischer Ebene, der in dieser Weise tatsächlich ein großer Kopf ist. Er ist nicht nur 1,93 groß, sondern auf diesem großen Kopf sitzt auch ein großer Kopf.
Vielleicht noch zum Schluss. Sie schreiben, es ist schwer, über ihn ins Reine zu kommen. Einer der letzten Sätze in dem Buch. Herr Reininghaus, warum ist es so schwer?
Also dieser Satz ist nicht von mir, sondern von einem klugen Professor, bei dem ich in meiner Jugend in Tübingen studiert habe, Ernst Bloch. Und es ist so schwer, über ihn ins Reine zu kommen, weil er einerseits auch für mich absolut faszinierend ist, gleichzeitig aber in einer Weise bestimmte Untugenden der Bundesrepublik verkörpert, über die wir sehr gründlich reden müssten. Ich habe ja 2 Heldinnen meines Buchs. Das eine ist der große Komponist und das andere ist dieser spezielle Musikbetrieb der neuen Musik, mit dem ich mich als Kritiker 50 Jahre lang zu beschäftigen hatte, berufshalber. Und ich denke, dass die Dialektik, dass dieser Betrieb sich in dieser Weise ausgeprägt hat, auch Figuren wie Helmut Lachenmann, wie Hans-Werner Henze, wie Mauricio Krake gebraucht hat, aber eben auch als so eine ganz feste Größe diesen Wolfgang Riem, der vor allem die sehr, sehr konservativen Publikumssegmente in den Philharmonien und Konzertsäle, die Streichquartettgänger, all diese Leute in einer Weise bedient hat, wie sie es verdient haben.
Das sagt der Publizist und Musikwissenschaftler Frieder Reininghaus über Wolfgang Riem. Er hat ein Buch über den Komponisten geschrieben, Riem, der Repräsentative bei Königshausen und Neumann. Ist der Band erschienen, 310 Seiten, kosten 34 Euro. Herr Reininghaus, herzlichen Dank für das Gespräch und die Ausführungen.
Danke meinerseits und schönen Tag noch.